Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.
Chemie kennt keine Liga. Folge 38 am 4. Februar. Es wird endlich wieder Liga-Fußball gespielt am Wochenende. Julius Lukas, unser geliebter Host im Winterurlaub, Winterferienurlaub. Deshalb ich, Fabian Wölfling, der hier sonst immer so honorig als Sportchef der Mitteldeutschen Zeitung vorgestellt wird, mache heute mal Host und Experte in einem. Aber damit ich keine Selbstgespräche führe wie Gollum, ist Tobias Große glücklicherweise da. Mindestens genauso ein Experte wie ich, was den HFC angeht.
Das klingt schön.
Ja, jetzt haben wir uns alle gegenseitig beweihräucht. Und dann kann das auch losgehen. Wir haben heute viel zu besprechen, deswegen keine lange Einflugschneise, außer vielleicht das noch. Unsere letzte Folge war ja ein bisschen experimenteller, die Jubiläumsfolge. Wie fandst du sie, Tobias?
Sehr interessant. Sehr interessant. Also ich habe mich jetzt in meiner Zeit, die ich mich jetzt mit dem HFC beschäftige, jetzt nicht so viel mit den ganzen Legenden beschäftigt. So ehrlich bin ich, das muss ich zugeben. Von daher war es für mich sehr interessant, die ganzen Leute mal zu hören, so die ganzen Geschichten von früher mal zu hören. Ein bisschen was kennt man natürlich, ein bisschen was hat man irgendwie mal schon mal aufgeschnappt, aufgesogen. Aber so in dieser kompakten Form auch mit den Granden da nochmal am Mikro, war gut, hat mir gefallen.
Schön.
Also Tonqualität war hier und da mal ein bisschen bescheidener,
aber
das ist halt auch nicht so einfach, wenn man da in dieser Ausstellung steht, nebenher immer noch welche erzählen und grundsätzlich ein gewisser Lautstärkepegel herrscht, aber war trotzdem gut.
Ja, das war so ein bisschen ein Learning, das müssen wir beim nächsten Mal nochmal besser organisieren, aber es war halt auch mal so ein Versuch. Testballon, beim nächsten Mal machen wir was besser. Wenn ihr auch noch Feedback habt, schreibt es gerne in die Kommis, wie man so schön sagt, bei Spotify oder schreibt uns eine Mail oder ja, ruft es uns zu, wenn ihr uns auf der Straße seht. Wir freuen uns über jedes Feedback und über jede Bewertung und sowieso und überhaupt. Jetzt aber zum Aktuellen. Ich glaube, ein Feedback ist ja auch immer, wir sollen jede Woche mal kommen. Das machen wir jetzt diese Woche einfach mal, außer der Reihe. Weil wir haben ja letzte Woche mit der Jubiläumsfolge dran. Jetzt eine reguläre Folge, weil es jetzt halt auch wieder losgeht. Über was wollen wir sprechen? Wir wollen sprechen über die Transferperiode im Winter. Der Deadline Day war am Montag. Was ist beim HFC passiert? Vor allem, warum ist nicht so viel passiert? Kann man schon mal spoilern. Das werden wir auseinandernehmen und was das bedeutet für den Kader und vielleicht dann auch für die restlichen Spiele der Saison. Wir machen so ein kleines Fazit der Vorbereitung. Die ist ja jetzt hoffentlich vorbei. Wir gehen fest davon aus, dass gegen Erfurt gespielt wird am Wochenende. Streifen auch nochmal dieses Thema. Warum ist das so schwierig mit den Spielen in der Regionalliga im Winter? Kann man da nicht irgendwie was besser machen? Ja, aber bevor wir über das alles sprechen, was wir eigentlich vorhatten, ist noch ein Thema aufgekommen, das nun wirklich sehr unerfreulich ist, aber ich glaube, dass alle sehr bewegt, die mit dem HFC zu tun haben und darüber hinaus. Ich glaube, alle mit gesundem Menschenverstand greifen sich da in den Kopf. Ja, Tobias wird schon wissen, um was es geht.
Ja, leider Gottes schon.
Einen Busbrand, ja. Der HFC-Mannschaftsbus ist, man kann schon inzwischen sagen, relativ sicher angezündet worden in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Also Aufnahmedatum, in Frankfurt. Die U19 war unterwegs zu einem Testspiel bei Eintracht Frankfurt, hat das auch 1-0 gewonnen. Eigentlich eine schöne, kleine, erfreuliche Meldung so mal im Winter. Und dann sind sie über Nacht noch in Frankfurt geblieben, in der Jugendherberge, haben den Bus da geparkt. Eigentlich auch so ein bisschen, nicht irgendwie auf der Straße, schon so ein bisschen abgesichert, aber nicht abgesichert genug. Und nachts um 2 Uhr gab es die Anrufe bei der Feuerwehr, hier brennt ein Bus. Das war der HFC-Bus. Und der brannte dann auch komplett aus, trotz großem Einsatz der Feuerwehr. Und das Entsetzen ist groß und die Fragen auch. Und Tobias kann vielleicht mal sagen, was ist da wahrscheinlich passiert? Also wir haben ja einen sehr naheliegenden Verdacht, den man sich herleiten kann.
Ich glaube, dass das Fremdeinwirkung war. Das steht, glaube ich, fest, weil so ein Bus fängt ja nicht einfach so alleine an zu brennen. Es wurden auch zwei Vermummte gesehen, die vom Tatort geflohen sind, schnellen Fußes. Von daher liegt das einfach nahe, dass der Bus angezündet wurde. Und der Verdacht liegt nahe, dass das eine Racheaktion von Eintracht Frankfurt-Fans war. Es gab da 2011 mal so einen Konflikt zwischen den Fangruppen des HFC und der Eintracht, wo in Frankfurt eine Wand, wo ein Bild drauf gesprayt war mit Frankfurter Meisterhelden von ganz weit früher, wo das übermalt wurde. Das wurde den HFC-Fans zugeschoben, weil man dann auch im DFB-Pokal gegeneinander gespielt hat. Und dann gab es auch noch Zwist wegen einer Kartenbegrenzung, dass nur 300 Frankfurter Fans hätten beim Spiel in Halle dabei sein dürfen. Genau, und es gab da auch so Hinweise auf dem Bus gesprayt mit 300 plus X. Das ist so ein markantes Wortzeichen, was es dann damals schon gegeben hat. Von daher liegt das, glaube ich, sehr, sehr nahe, dieser Verdacht, dass das einfach mit dem Fall von damals zusammenhängt.
Greift man sich natürlich aus diversen Gründen an den Kopf.
Ja, da greift man sich sowieso an den Kopf, wenn man also sowas macht. Also.
Aber so erstmal irgendwie, vielleicht nochmal zu sagen, die HFC-Fans, damals musste man auch mal erstmal ins Archiv hinabsteigen, da ist man auch mal ganz ehrlich, dass man das nicht sofort im Kopf hatte, aber es war eben diese Sprayung sehr, sehr gut zu sehen auf den Fotos und dann recherchiert man eben mal ein bisschen nach, was das bedeuten könnte. Ja, die HFC-Fans haben damals gesagt, wir waren das nicht. Also es war, glaube ich, die Sprayung war irgendwie Wahnsinn, das ist Halle. Aber die haben gesagt, ja, wir waren das nicht. Das waren dann vielleicht eher, ja, wer da so rumspringt in dem Raum, Offenbacher oder Mainzer oder wer da so mit Frankfurt sich kabbelt. Darmstadt und trotzdem, ja, hatte man jetzt anscheinend das Bedürfnis, den Bus anstatt, ja, so Spraying und Bus anzünden.
Ja, ich weiß nicht, also wenn das so sein sollte, mal den ganzen Bus voll, weißt du, spray den von oben bis unten voll, aber
selbst das Ding ist für mich vollkommen bescheuert, ja, und Kindergarten.
Aber dieses Quatsch, Ding abfackeln, so. Also es gibt ja auch manchmal Fälle, wo ein Busfahrer in seinem Bus schläft, einfach damit irgendwie nichts geklaut wird oder damit nichts passiert, damit er da ist. Gott bewahre, es war diesmal nicht so, der Busfahrer hat auch in der Jugendherberge geschlafen. Aber man will sich gar nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn es nicht so gewesen wäre, wenn er dort in dem Bus irgendwie so einer kleinen Kajüte, die es ja dann manchmal gibt, geschlafen hätte.
Ja, also man kann das schon noch weiterspinnen. Und ich denke, jeder Eintracht-Fan, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es Fan in Anführungszeichen, also einfach asoziale Straftäter, die hoffentlich gefasst werden, so kann man es auch nennen, die ja dann mit Eintracht Frankfurt sympathisieren, werden ja auch gewusst haben, dass es ein Juniorenspiel war. Also auch das nochmal irgendwie bei 17-, 18-Jährigen, die dann da vielleicht aufwachen und sehen, unser Bus ist hier in Flammen aufgegangen. Also es ist schon, man fragt sich schon, wo manche ihr Gehirn gelassen haben oder was da schief läuft im Leben.
Ganz offenbar einiges.
Also wie gesagt, man hofft natürlich sehr, dass die Polizei da fündig wird. Ich bezweifle es aber tatsächlich, weil da gibt es ja auch so ein bisschen wie bei der Mafia in so Fankreisen. Omerta, keiner sagt irgendwie was. Ja. Aber vielleicht, ja, prahlt man ja an den falschen Stellen damit oder so. Und man wird noch fündig. Tobias, du hast nochmal nachgefragt beim HFC, sowohl ein bisschen offiziell als auch mal so ein bisschen hinter den Kulissen dich umgehört. Was hat das denn jetzt für Folgen? Zum Beispiel, was den Kostenpunkt angeht, muss der HFC jetzt die Auswärtsspiele in Luckenwalde irgendwie mit Kleinbussen machen? Fahren die Spieler mit einem Privatauto an? Gibt es einen neuen Bus? Was hat das für Folgen?
Es gibt jetzt für jeden ein Deutschland-Ticket. wobei ich gar nicht weiß, ob man mit dem Zug nach Luckenwalde kommt.
Schwierig, auf jeden Fall.
Ja, man muss wahrscheinlich noch den Bus nehmen. Nein, also erstmal vorab, der Bus war gar kein Eigentum des HFC, sondern eines Sponsors, eines Partners des Vereins. Deswegen kümmert sich auch der Partner dann um die ganze Abwicklung mit Versicherungen etc. Also der Bus hat Totalschaden. Die Polizei hat gesagt, der Sachschaden beschläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Bereich. Also wird es so zwischen 100 und 200.000 Euro sein. Das Ding ist aber komplett hin. Genau, darum kümmert sich aber dann der Sponsor, der Partner. Der stellt dem HFC jetzt auch einen anderen Bus zur Verfügung für die Auswärtsspiele. Also wenn das Spiel in Luckenwalde in knapp einer Woche stattfinden sollte, da wird der HFC nicht auf die Deutsche Bahn umsteigen oder auf Privatfahrzeuge oder auf Kleinbusse, sondern es gibt einen anderen Bus. Offiziell gab es noch keinen Kontakt zu Eintracht Frankfurt. Wie ich aber rausgefunden, so über ein paar Ecken gehört habe, soll Daniel Mayer, der Sportchef des HFC, durchaus schon mal mit Markus Krösche, dem Sportvorstand der Eintracht, telefoniert haben. Die kennen sich schon ein paar Jahre. Es soll jetzt wohl auch nochmal einen Austausch geben zwischen beiden. Ist die Hoffnung vielleicht groß, dass man irgendwie was gehört hat, weil man ja durchaus in seine Fanszene vernetzt ist als Verein und als Funktionär dort. Weiß ich nicht, ob da groß was bei rauskommt, ob man da so tief vernetzt ist, dass da irgendwelche Spuren irgendwo reinführen. Schwierig. Und was jetzt einen komplett neuen Bus angeht, der dann auch HFC gebrandet ist, das entscheidet dann auch der Sponsor, ob es da eine Neuanschaffung geben wird. Ich denke mal, was man so hört, die Kosten belaufen sich so auf bis zu 500.000 Euro. Also das ist schon eine amtliche Stange Geld.
Ja, also man hat da einige Kosten, ne? Also den Bus an sich, dann muss man ihn auch noch so schön rot-weiß anmalen, Das kostet natürlich auch. Dann war ja auch noch so ein bisschen Ausrüstung drin, logischerweise. Die haben dann wahrscheinlich auch Trikots dabei gehabt und Trainingsmaterial, was man so rund um das Spiel einfach dabei hat. Das ist auch natürlich alles abgefackelt. Also es ist schon jetzt rein materiell und dazu kommt natürlich so ein bisschen der emotionale Schaden, der da vielleicht im Vordergrund steht, ja wirklich das einzig Gute daran, dass halt wirklich niemand körperlich zu Schaden gekommen ist. Aber sonst sehe ich daran in der ganzen Sache nichts Gutes. Und was vielleicht noch sehr wichtig ist, der HFC hat ja auch sehr schnell am Sonntag dann auch ein Statement rausgegeben, wo sie sehr nachdrücklich betont haben, ja, wenn jetzt irgendwelche Sympathisanten vom HFC das Gefühl haben, sie müssten jetzt wiederum irgendwie so im Sinne von Gewalt erzeugt gegen Gewalt zu Racheaktionen aufrufen oder die vielleicht sogar selber führen, lasst es einfach bleiben. Weil was soll das kommen, was soll das bringen, wenn man da jetzt wieder anfängt,
ja,
irgendwie darauf zu reagieren. Also die beste Antwort ist doch einfach, ja, Solidarität mit den Jugendspielern, vielleicht, ja, mal ins Stadion gehen, ein Ticket mehr kaufen, damit der HFC dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr Kohle hat für den nächsten Bus oder die Ausrüstung. Oder geht zu den Junioren und unterstützt
die beim Spiel. Sagen, vielleicht einfach beim nächsten U19-Spiel.
Und dann haut er 5 Euro in die Kasse.
Da sein, den Jungs
unterstützen. Das ist deutlich sinnvoller als, ja, als solchen Schwachsinn da einfach draußen. Wir haben schon genug Schwachsinn in der Welt, schon ganz oben.
Bei Auge, politischen Lenkern. Wenn es immer nur mit Auge um Auge geht, dann sind irgendwann alle blind.
Das war jetzt sehr weise gesprochen.
Danke. Um das Thema abzuschließen.
Jetzt reden wir über Fußball oder, naja, noch nicht ganz, so das Drumherum.
Deadline Day. Ja, der sagenumwobene.
Wir saßen am Montag alle da, haben alle 3 Sekunden unser Handy aktualisiert und
dann ist doch nichts passiert.
Die Faxe rausgeschickt. Nee, so war es natürlich nicht. Es hat sich ja ziemlich schnell abgezeichnet beim HFC, da wird nichts mehr passieren. Ja. Wir können bilanzieren. Was ist passiert in dieser Wintertransferperiode beim HFC?
Ja, wir sind da relativ schnell durch. Cyril Akkönu hat den Verein verlassen. Fertig.
Gut. Podcast zu Ende. Nee. Hat natürlich schon noch so ein paar Schleifen drumherum. Über den Abgang von Cyril Akkönu haben wir ja schon in der vorletzten Folge gesprochen. Könnt ihr gerne nochmal reinhören, warum ja das, glaube ich, im Sinne von beiden Parteien war. Ja. Aber warum ist keiner gekommen? Wir haben Erich Berko mal gehabt. Wir hatten Theo Ogbidi mal als Gerücht. Nicolas Wehling war mal Gerücht. Zuletzt haben wir noch einen aus Dresden, den du uns gleich vorstellen kannst, ja, der gerne nach Halle hätten kommen sollen. Aber am Ende ist keiner gekommen.
Genau, also es gab ja so ein paar Namen in der Verlosung, du hast ja gerade schon genannt. So bei Erich Berko war ja schon mal ein HFC, alter Bekannter, hat schon 1,5 Jahre hier gespielt. Zwischen Januar 23 und Sommer 24 ist dann nach dem Abstieg gegangen. War ein Jahr in Albanien und ist jetzt aber seit Sommer wieder vereinslos. Lebt mit seiner Familie hier noch in Halle, also das wäre irgendwie naheliegend gewesen, dass man ihn vielleicht nochmal für ein halbes Jahr holt, um einfach die Flügel, die Tiefe auf den Flügeln gegeben zu haben. Ja, hat man sich dann dagegen entschieden. Ist jetzt auch die Frage, inwiefern er spielfit wäre, inwiefern er dann sofort eine Hilfe wäre. Theo Ogbidi, da hat man so Leuten hören, der ist jetzt übrigens bei Babelsberg untergekommen, das noch vielleicht dazwischen geschoben. Da hat man aber so Leuten hören, dass er einfach dem HFC zu verletzungsanfällig wäre. Und ja, man hat ja mit Fabrice Hartmann als Rechtsaußen und mit Serhat Polat, der aktuell wieder verletzt ist, seit einem Testspiel gegen Halberstadt, ja schon 2 Spieler, die jetzt in der Hinrunde einige Sachen mit sich rumgeschleppt haben, einige Wehwehchen bei Serhat Polat war es, glaube ich, nach Vorbereitung was Muskuläres. Jetzt ist es der Knöchel, da sind eine Bänderverletzung zugezogen, nicht näher definiert, aber fällt jetzt knapp 2 Monate aus. Also es kann nur ein Bänderriss sein, vielleicht sogar ein doppelter Bänderriss. Und das sah auch böse aus. Ich war bei dem Spiel gegen Halberstadt in Farnstedt vor Ort. War wirklich die allerletzte Aktion. Danach wurde direkt abgepfiffen und das sah echt nicht gut aus. Und bei Fabrice Hartmann sind es immer wieder muskuläre Sachen gewesen, die ihn zurückgeworfen haben. Deswegen hat er auch nur 7 Spiele gemacht in der Hinrunde. Genau, und Theo Ogbidi ist seit einem Kreuzbandriss aber auch immer mal wieder verletzt. Da war dem HFC einfach das Risiko zu groß. Nicolas Wehling war dann wieder ein anderer Kandidat. Ich glaube, da wäre man sich auch einig gewesen, dass der eine Soforthilfe wäre. Ja, und da war die Konkurrenz auch dahinterher. Er hat jetzt bei Jena unterschrieben. Beim HFC war halt auch das Problem, dass man hätte erstmal noch Gelder freimachen müssen, um wirklich qualitativ richtig gut nachzulegen. Das ist dann nicht passiert. Es gab ja noch mit Kian Zaruba und Pia Weber 2 Kandidaten, die den Verein hätten verlassen dürfen. Wenn was gekommen wäre bei Kian Zaruba, gab es auch konkreten Austausch mit einem anderen Verein. Es soll Babelsberg gewesen sein, was man so hört. Ja, der Wechsel ist jetzt nicht zustande gekommen. Bei Pia Weber gab es immer mal wieder ein paar lose Anfragen. Da ist aber auch nichts zustande gekommen. Von daher hat man dann finanziell eher ein bisschen defensiver geplant. Da wäre so ein Nicolas Wehling dann einfach auch zu teuer gewesen, muss man sagen. Und der letzte Kandidat, also Daniel Mayer hat ja nach dem 0-5 gegen Hertha, über das wir auch gleich noch sprechen, gesagt, so eine Leihe ist noch eine Möglichkeit mit einem talentierten Spieler aus der ersten oder zweiten Liga. Es soll sich um Jonas Oehmichen gehandelt haben von Dynamo Dresden. Flexibel einsetzbar in der Offensive, 21 Jahre jung, sehr schnell, sehr, sehr dribbelstark, hat seine Stärken vor allem jetzt links außen, also wäre eigentlich perfekter Polat-Ersatz gewesen, wahrscheinlich auch eine Soforthilfe, trotz seiner erst 21 Jahre. Ja, da wurde der HFC dann aber von den Drittligisten ausgestochen. Der gute Ömichen ist am Deadline-Day zu Alemannia Aachen gewechselt.
Da kann man natürlich nichts machen.
Nee, da kannst du dann wirklich nichts
machen. Der HFC stand
jetzt. Also es soll auch vorher, bevor er nach Aachen gegangen ist, auch Havelse noch dran gewesen sein sollen. Das ist jetzt vielleicht nicht die attraktivste Nummer in der dritten Liga, vor allem für einen Spieler, der sich aber dann
ist so auch über dritte
die
Liga.
Ja, aber für einen Spieler, der sich dann so über die Offensive definiert, Abstiegskampf in der dritten Liga, ist dann vielleicht auch nicht das Gelbe vom Ei. Und Havelse, ohne ihn jetzt zu nahe treten zu wollen. Wenn du Dynamo Dresden gewohnt bist von Atmosphäre her, dann vor 700 oder ich weiß gar nicht, wie viel es genau sind, aber auf jeden Fall vor wenigen Zuschauern spielen, ist dann wahrscheinlich auch nicht das Attraktivste. Aber klar, Alemannia Aachen auf dem Tivoli, auch immer, weiß ich nicht, 15.000 bis 20.000 Leute da, ist natürlich auch eine coole Nummer.
Ja, man muss schon sagen, es war, ich denke, so als Fazit kann man ziehen, man ist eher sehr defensiv geblieben in dieser Transferperiode, was man irgendwohin dann gehend nachvollziehen kann, dass man sagen kann, ja, Aufstieg, das wird diese Saison nichts mehr werden. Man wird Lok nicht mehr einholen, selbst wenn man jetzt noch 3 von denen bekommen hätte, wäre es wahrscheinlich nichts mehr geworden. Andererseits hätte man natürlich auch sagen können, das ist jetzt so der lange Anlauf in Richtung nächste Saison mit dem direkten Aufstiegsplatz. Hätte man vielleicht schon ein, zwei mit Perspektive holen können, die man jetzt so schon integriert und fit macht. Aber das ist dann im Winter auch wiederum schwer zu bekommen, so ein Spieler. Also irgendwo nachvollziehbar, aber trotzdem, wenn wir jetzt auf den Kader drauf gucken, ja, du hast es geschrieben, eine gewisse Unwucht, kann man auch nachlesen, gerne mal, sowieso unsere Texte alle lesen, eigentlich
stinkt. Cross-Marketing.
Cross-Marketing hier. Ja, wenn ihr ein Abo habt, dann gibt's auch bald wieder Streams, Zehlendorf hätten wir ja übertragen, wenn es nicht ausgefallen wäre, also schließt ruhig mal ab, wir machen alles Mögliche, gestern war MBC live bei uns, Basketball, kurz mal Cross-Marketing, die Marketingabteilung schickt gerade einen Daumen hoch rüber. kommen wir wieder zum Punkt. Also du hast geschrieben, eine Unwucht im Kader. Ich glaube, die ist auch sehr schnell, sehr offensichtlich erkennbar. Es gibt so Mannschaftsteile, da gibt es die Qual der Wahl und bei anderen, da muss man froh sein, wenn man jemanden findet, der so ein bisschen spielt.
Ja, übertrieben gesagt. Das ist ja jetzt auch nichts, was ich exklusiv mit meinem Fußball-Know-how rausgefunden habe. Das sieht man ja, wenn man auf den Kader guckt. Du hast im Zentrum mit Max Kulke, Fatloum Elesi, Jan Löhmannsröben, der da jetzt vermehrt gespielt hat, Lennart Becker, Niklas Stierlin und eigentlich auch noch Niklas Landgraf. Also du hast da irgendwie 6 Leute, 5 davon sehr, sehr erfahren. Lennart Becker auch ein richtig großes Talent noch. Bist du komplett überbesetzt eigentlich für 3 Positionen und dann hast du auf den Flügelpositionen sowohl defensiv als offensiv aktuell jeweils 3 Leute. Und wenn Niklas Landgraf wirklich ins Zentrum rücken soll, dann hast du noch genau einen Linksverteidiger und genau einen Rechtsverteidiger.
Ich glaube,
mit Marius Hauptmann und mit
Landi kann Felix sich Lange wieder als Linksverteidiger einrichten.
Ich glaube auch, Landi kann sich für die Rückrunde als Linksverteidiger einrichten. Und offensiv ist es genau das Gleiche. Da sind also von den wirklichen Flügelspielern Serhat Polat, der jetzt aktuell, wie wir schon gesagt haben, verletzt ist. Fabrice Hartmann, der immer mal wieder verletzt war. Und Julian Damelang, der in der ersten Saisonhälfte sehr überrascht hat. Den man dann am Ende aber auch angemerkt hat, dass er durchaus zu viel gespielt hat, hat auch Robert Schröder schon mal so gesagt, dass man da gerne ein bisschen dosierter hätte ihn einsetzen sollen. Ging nicht, weil einfach kaum Spieler da waren auf der Position. Von daher, das Problem bleibt bestehen. Da hat auch Daniel Mayer so gesagt, da dürfen keine Ausfälle kommen.
Ja, sind jetzt so Leute wie Joscha Wosch oder tatsächlich Pierre Weber, der so irgendwie schon ganz gefühlt außen vor war, der ja im Test gegen Halberstadt schon das Halberstädter Trikot trug, sind jetzt auf einmal wahrscheinlich so tatsächlich zumindest regelmäßig im Kader und dann wahrscheinlich auch als Wechseloption zumindest gefragt. Und Joscha Wosch könnte vielleicht sogar gegen Erfurt starten.
Wäre jetzt keine
Überraschung. Auf links außen,
wer soll es sonst machen? Genau. Also es gibt ja noch so ein paar andere Überlegungen, die Robert Schröder und Daniel Mayer so haben. Es gab auch in den Testspielen schon zu sehen. Also wenn jetzt mal, Gott bewahre, Klopf auf Holz, Marius Hauptmann als Rechtsverteidiger ausfallen sollte, der eine überragende Hinrunde
bitte
gespielt
nicht,
hat. Ja, bitte nicht. Wäre da Max Kulke eine Option? Also quasi einer aus dem überbesetzten Zentrum, weil er halt einfach früher in Dresden in der zweiten Liga.
Der hat das schon mal gespielt.
Auch schon Außenverteidiger gespielt hat, genau.
Der hat schon mal höher gespielt.
Auch im Testspiel gegen Halberstadt hat er das schon gespielt. Sah jetzt nicht verkehrt aus.
Okay.
Aber das kannst du es ist halt ein Oberligist, ne? Ist ein kleiner Kunstrasen, ein bisschen rutschiger Kunstrasen und 4x30 Minuten, also das hat halt alles keine richtige Aussagekraft. Man müsste es dann gegen einen richtigen Gegner sehen, wie Erfurt oder so. Also
vielleicht
so mit Ball traue ich ihm das auf jeden Fall zu, so rein von der Spielintelligenz her und so, von den fußballerischen Qualitäten. Kann er, glaube ich, auch auf so einer Position spielen. Wie das dann defensiv aussieht, das weiß ich nicht. Genau, und für Linksaußen gibt es dann zum Beispiel auch noch einen aus dem übersetzten Zentrum als Kandidaten, Fatloum Elesi.
Das klingt schon für mich so ein bisschen nach Würfeln, muss ich
sagen. Haben wir ja schon mal thematisiert, hat die meisten Torschüsse in der Liga, aber auch nur 2 Tore per Elfmeter. Also aber ist stark im 1 gegen 1, das muss man ihm lassen, ist so ein abgewichster Typ am Ball. Könnte halt dann von links mit seinem starken rechten Fuß nach innen ziehen, da Abschlüsse suchen oder die Kollegen bedienen.
Aber ist jetzt kein Tempospieler.
Ist jetzt aber außen. Nee, ist kein Tempospieler.
Der da mal was aufreißt. Ist
kein Tempospieler, ja.
Hat uns ja eigentlich die ganze Hinrunde immer gesagt, dadurch, dass Hartmann so oft gefehlt hat, dass es eigentlich ein Element ist, das fehlt. Es ist jetzt nicht wirklich besser geworden. Nee. Außer jetzt platzt der Knoten bei Joscha Wosch doch noch.
Ja, wir schon zu wünschen.
Zu 10-mal gehofft haben, dass er jetzt platzt. Vielleicht platzt er jetzt doch noch.
Ja, und aber es gibt dann, wie ich schon sagte, so ein paar Überlegungen.
Also es wurde wild getestet in den vielen Testspielen, zu denen wir jetzt noch kommen. Ne? Also ich glaube, Pascal Schmiedemann hat auch mal Linksverteidiger gespielt
zwischendrin. Ja, ist auch eine Option.
Also gefühlt durfte jeder mal irgendwo ran.
Falls Kilian Zaruga dann
bisschen übertrieben
so seinen Platz vielleicht in der Innenverteidigung finden sollte als linker Innenverteidiger, dann könnte man Schmiedemann auch mal nach links stellen. Dafür könnte man dann halt Niklas Landgraf ins Mittelfeld stellen. Also es gibt Überlegungen, aber naja, es ist alles ein bisschen positionsfremd und keine Spezialisten.
Ja, also man sieht schon, es muss so ein bisschen improvisiert werden
wahrscheinlich. Ja, Robert Schröder muss auf jeden Fall kreativ arbeiten in der zweiten Saisonhälfte.
Wie weit macht uns das Mut für die zweite Saisonhälfte? Dann auch noch ein 0-5 gegen Hertha 2, eine Vorbereitung, die man gefühlt nie richtig trainiert hat. Also am Ende, glaube ich, so Testspiele gemacht hat statt Trainingseinheiten. Mhm. So war zumindest ein bisschen die Aussage, das kann ich ja jetzt mal kurz erzählen, weil ich dann auch nach Hertha 2 mit Daniel Mayer gesprochen habe direkt. Ja, da waren wir so ein bisschen, kann man ja mal mitnehmen, eigentlich waren wir bei jedem Test dabei, so mehr oder weniger. Bei Hertha 2 wollten wir eigentlich auch, aber ja, der große Big City Club ist da sehr streng. Darf man bei seinen Talenten wahrscheinlich nicht, dass man Enes Benhadira noch seine Tricks abschauen kann, durfte man selbst als Medienvertreter da nicht hin und sich diesen geheimen Test anschauen. Also haben wir nur das Ergebnis gesehen und die Ausstellung und dann ja, sieht man da 0-5. Und dann ruft man erstmal an und sagt, ja, Herr Sportchef, müssen wir uns Sorgen machen. Wenig überraschend hat er dann nicht gesagt, es ist alles vorbei, sondern gesagt, ja, es ist alles erklärbar. Man hat ja 2 Tage vorher gegen Meuselwitz getestet, das 3-1 gewonnen, immerhin gegen den Ligarivalen. Und ja, die Frische hätte gefehlt und wir haben ein paar individuelle Aussetzer, die so ein Spiel nicht passieren. Aber ja, eine gute Generalprobe sieht auch anders aus. Ich glaube, eine gelungene Vorbereitung sieht auch anders aus, als jetzt hier so passiert ist die letzten Wochen. Eigentlich hätte sie auch schon vorbei sein sollen, die Vorbereitung. Also dieses Hertha-Spiel war ja auch noch zusätzlich und dieses Meuselwitz-Spiel. Ich glaube, da geht es dir auch nicht anders. Es ist ganz schwer zu bewerten, mit welchem Gefühl wir jetzt da rausgehen, weil das halt einfach so eine seltsame Vorbereitung war mit diesen Testspielen, 120 Minuten gegen Unterklassige, dann diese improvisierten Testspiele so ein bisschen auf Kunstrasen und ja, seltsame Ausstellungen. Aber so ein richtig super Gefühl geht man, glaube ich, nicht raus, aber vielleicht wird man ja positiv überrascht. Es ist irgendwie ganz schwer, das zu greifen, oder?
Ja, ich glaube, das ist aber kein exklusives Ding des HFC jetzt in diesem Winter. Also ich kann mir gut vorstellen, dass viele Mannschaften mit dieser Vorbereitung zu kämpfen hatten, weil das Wetter war ja nicht nur hier so, sondern Deutschland oder beziehungsweise auch im ganzen Nordosten, das viel Schnee, viel Eis, viel Kälte. Und ja, ich glaube, die wenigsten Vereine haben dann die Möglichkeiten, da irgendwie auf Kunstrasenplätze auszuweichen, die dann auch gut bespielbar sind. Also ich meine, du kannst zwar auf dem Kunstrasen spielen im Winter, aber wenn der gefroren ist, dann machst du halt auch ein Stück langsamer, weil die Verletzungsgefahr einfach riesengroß ist. Vor allem, wenn du dann irgendwie schnelle Richtungswechsel machen musst oder so. Also sofern du keinen beheizten Kunstrasen hast, wie es dann bei Hertha 2 der Fall war, ist das alles schwierig. Und ja, aber ich habe jetzt auch nicht das richtig super gute Gefühl, aber ja, jetzt auch kein schlechtes. Also es ist halt irgendwie so ein Wabern im Nichts.
Man hätte sich ja, ich glaube, mit 1-2 Flügelverstärkungen, offensiv, defensiv, wäre es vielleicht nochmal ein bisschen anders. Aber ja, jetzt ist das da. Also es ist noch genug Qualität im Kader.
Ja, absolut.
Das war aber in der Hinrunde auch immer so, auch zwischenzeitlich als...
Das ist ja auch was Daniel Mayer gesagt hat. So, er vertraut immer noch auf den Kader, weil der in der Hinrunde ja auch ganz, ganz selten nur an seinem Limit gespielt hat. Ja,
mal gucken, ob das diesmal klappt. Vielleicht noch der kleine Schlenker am Wochenende HFC gegen Erfurt soll auf jeden Fall gespielt werden, weil es ist ja auch jetzt so das 60-Jahre-Spiel. Als wir angefragt haben von der MZ, hieß es, nein, das ist kein Jubiläumsspiel, jetzt irgendwie dann doch so halb.
Vielleicht haben wir da eine Idee.
Nein, es gibt kein Sondertrikot, wurde auch irgendwie so halb gesagt, dann gab es doch eins, aber gut, manchmal ist man halt auch spontan beim HFC unterwegs. Aber was wir sagen können, die Rasenheizung läuft für teuer Geld.
Ja.
12.000 Euro kostet so das jetzt, ja, das anzufeuern die ganze Woche, weil es bringt ja nichts, vielleicht kleines Rasenheizung-Know-how. Wir spielen Samstag 14 Uhr, dann machen wir sie mal 13.30 an. Dann bringt es auch nichts mehr. Nee. Das muss schon die ganze Zeit durchlaufen und da müssen wahrscheinlich auch noch ein paar Leute zwischendurch mal ein bisschen Schnee schippen und gucken, dass man da sich nicht hinlegt aufgrund von Eisglätte, also noch ein bisschen streuen, aber dann sollte das alles gehen. Und ich wage jetzt mal die steile These, wahrscheinlich wird es ein exklusives HFC gegen Erfurt Regionalliga-Wochenende ohne andere Spiele, weil ein kompletter Spieltag ist ja schon ins Schnee gefallen. Und ja, nächste Woche sieht es dann wahrscheinlich, wenn ich so auf die Temperaturen gucke, Luckenwalde schon angesprochen, könnte auch gut sein, dass das wieder ausfällt. Da fragt man sich natürlich, macht das so alles Sinn, wenn wir hier so einen Spielplan haben und dann geht die Winterpause trotzdem irgendwie noch gefühlt einen ganzen Monat weiter. Gibt es da irgendwie Ideen, Lösungsansätze? Auch das Thema bewegt gerade so ein bisschen die Regionalliga.
Ja, das ist natürlich das Problem. Also man könnte jetzt auf den NOLV schimpfen und der NOLV gibt einem ja auch immer sehr, sehr viele Möglichkeiten, um irgendwie mal zu kritisieren. Ich glaube, da sind die aber auch so zum Teil die Hände gebunden. Es gibt ja immer so Rahmenterminpläne, die dann von ganz oben irgendwo kommen, vom DFB, woran sich dann auch die Regionalliga und die Regionalverbände zu halten haben. Von daher, Robert Schröder würde sich zwar wünschen, dass es anders ist, dass man vielleicht wie in Bayern einfach ein bisschen länger spielt, ein bisschen in den Sommer hinein und dann die Winterpause einfach verlängert. Ja, ob das aber so einfach umsetzbar ist, weiß ich nicht, stelle ich mal in Frage, zumal Bayern auch einfach ganz anders geprägt ist landschaftlich. Da hast du so ein Wetter, wie du jetzt hier hast, wirklich den ganzen Winter über und hier hast du es einmal in 5 Jahren wahrscheinlich.
Ja, also man muss natürlich auch sagen, Rasenheizung, warum machen das nicht alle so?
Erstens, weil es viel Geld kostet,
dafür wir gerade schon. Gibt's, haben wir so Vereine wie irgendwie, wo spielt Altklinik in Fürstenwalde, weiß ich gar nicht, gibt es da eine Rasenheizung, aber es gibt ja diverse, wo es gar keine Rasenheizung gibt, auch bei Chemie Leipzig oder zum Beispiel. Und ja, dann ist das einfach sehr teuer und 12.000 Euro muss man jetzt auch mal hochrechnen, wie viele Tickets muss man da extra verkaufen, dass man das überhaupt wieder drin hat. Und eigentlich will man ja mit den Heimspielen auch ordentlich Einnahmen machen und nicht in die Rasenheizung investieren. Also das ist für die Vereine auch nicht so attraktiv. Andererseits, diese ganzen Spiele, die jetzt ausfallen, werden wahrscheinlich zu großen Teilen irgendwann unter der Woche nachgeholt, was natürlich auch nicht so attraktiv ist. Dann gibt es noch so ein, zwei Möglichkeiten, eventuell mit Landespokalwochenenden, die da noch so sind. Aber der muss der HFC ja auch noch spielen, glücklicherweise. Also ja, so eine richtig gute Lösung gibt es nicht. Ich sehe sie aber jetzt auch nicht so richtig, weil ja, die Regionalliga fängt ja schon relativ früh an im Sommer, also immer schon Ende Juli, wo die anderen Ligen noch nicht spielen, die halt Rasenheizung haben oder mehr englische Wochen. Ich glaube, damit muss man einfach leben und dann, ja, der nächste Winter wird vielleicht etwas milder und dann geht das auch wieder besser.
Ja, ich glaube, da ist wirklich, in dem Fall muss man wirklich irgendwie, einen Tod muss man sterben. Ja.
Aber schön ist es nicht, also es zieht sich auch für uns Berichterstatter ganz schön, kann man mal so aus dem Intern sagen, irgendwann will man auch gerne mal wieder ein Punktspiel haben, in dem es um was geht. Und das steht jetzt bevor, am Samstag. Wir sind sehr überzeugt und der HFC auch. Und sie tun, wie gesagt, alles dafür. Ich gehe fest davon aus, dass gespielt wird.
Ja, absolut.
Ich habe meine lange Unterhose schon rausgeholt und meine dicken Socken und freue mich auf das Spiel, weil ich glaube, es kann ein wirklich gutes Fußballspiel werden gegen Rot-Weiß Erfurt. Jetzt haben wir schon gesagt, die Vorbereitung irgendwie schwer einzuordnen, außer dass das mit der Polat-Verletzung natürlich großer Mist ist. Das steht irgendwie fest. Und sich im Kader jetzt nicht so viel getan hat. Können wir irgendwas über Erfurt sagen? Haben wir da ein Gefühl, wie die da reingehen in das Spiel?
Nur bedingt. Also Erfurt hat jetzt zwar am vergangenen Wochenende nochmal ein Testspiel gegen Schweinfurt gewonnen, Drittligist, aber auch mit Abstand Tabellenletzter in der dritten Liga. Allerdings hat Schweinfurt auch einen Tag vorher ein Drittligaspiel gehabt. Also haben Sie die? Ohne jetzt den Schweinfurter Kader aus dem FF zu kennen, kann ich mir gut vorstellen, dass er eher so die zweite Garde gespielt hat. Von daher würde ich da jetzt auch nicht so viel drauf geben. Ansonsten, ja, was kann man über Erfurt sagen? Spielen ja seit Fabian Gerber, der Trainer, ist echt einen guten Ball. So ein bisschen so einen abwartenden Fußball, sehr viel Tempo nach vorne, nach Ballgewinn, mit Ugondo vorne, einen richtigen Mittelstürmer, der auch schon seine Tore gemacht hat. Dahinter mit Marco Wolf, den ehemaligen HFC-Spieler, und mit Stanislav Fehler, zwei kreative Leute, die torgefährlich sind, die auch mal einen entscheidenden Pass spielen können. Also es ist schon echt eine gute Mannschaft und das wird für den HFC auf jeden Fall sofort eine Probe, weil danach weiß man sofort, wo es jetzt hingeht, wo man steht.
Ja, das ist auch, ich glaube, aus mehrerer Hinsicht schon ein wichtiges Spiel. Also es ist ja schon noch so, das Saisonziel, ja, Aufstieg wird wahrscheinlich schwierig, aber Top 3, das muss eigentlich schon so sein, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, 5 Punkte ist man hinter Erfurt, die sind gerade Dritter. Wenn man das jetzt verliert, dann kann man das Ziel auch schon einen halben Haken dran machen und dann, ja, ist natürlich so mit der Stimmungslage, wir sind ja immer noch so ein bisschen in der Gemengelage, wo bewegt sich der HFC hin, bewegt er sich mit dem Personal, wie es da ist, in die richtige Richtung, ist das richtige Personal, ich sag mal, sowohl Spieler, was auch Trainer angeht und drumherum, da ist so ein Spiel zum 60-Jährigen, ist jetzt kein Rivale, sondern gute Freunde, aber trotzdem ja so ein Ost-Duell, das sollte man dann nicht gleich wieder in den Sand setzen, wenn man so ein bisschen Aufbruchsstimmung und gute Laune mitnehmen will, um dann vielleicht auch, wenn der Frühling kommt, dass die Stadien dann auch gut gefüllt sind und so weiter und so fort. Und man ja auch, haben wir auch schon viel drüber gesprochen, ne, in den vergangenen Folgen, so ein bisschen jetzt steht ja die Rückrunde unter dem Motto, wir finden jetzt was raus in Richtung nächste Saison. Ne? Das ist die große Probierrückrunde so ein bisschen.
Ja, genau. Also Daniel Mayer hat ja schon angekündigt, nächste Saison, das soll dann die Vollattacke werden. Da hat ja der Nordosten dann den direkten Aufstiegsplatz. Da werden sich dann viele Mannschaften drum reißen. Also Altlinike hat ja jetzt schon mal gut nachgelegt, personell mit Blick auch auf die kommende Saison. Irgendwie 4 Leute geholt, die alle mindestens Drittliga-Erfahrung haben, teilweise sogar Zweitliga-Erfahrung. Thorsten Matuschka ist der Sportchef, der hat auch schon gesagt, nächstes Jahr wollen wir gerne Meister werden. Lok Leipzig, wenn sie es nicht schaffen sollten in der Relegation, was ich einfach diesmal mal hoffe, dass, wenn sie wieder Relegation spielen, dass es diesmal gelingt, dann gehen die zumindest raus, aber es bleiben ja trotzdem dann Erfurt, Jena drin.
Zwickau.
Dann bewahren wir uns hoffentlich mal davor, dass Aue runterkommt, weil da hört man auch schon Leuten, dass dann so 4,5 Millionen allein für den Kader, also 4,5 Millionen Euro allein für den Kader zur Verfügung stehen würden. Also das wäre schon eine ordentliche Ansage, da brauchst du dich dann vielleicht gar nicht mehr um irgendwelche Zugänge bemühen. Also da, deswegen will der HFC auch so früh wie möglich schon die größten Steine für die kommende Saison, für die Kaderplanung
umgeworfen. Wenn man es mal so ein bisschen positiv framen will, man hat ja jetzt eigentlich diese Saison sehr frühe Planungssicherheit. Ja. Daniel Mayer hat ja auch schon mit allen gesprochen, wo die Verträge auslaufen, dass man da vielleicht mal ein paar Flöcke rechtzeitig reinrammt und dann halt frühzeitig vielleicht 1-2 Spieler klar machen kann.
Ja, das ist auf jeden Fall das Ziel. Er hat mir gesagt, er möchte zum ersten Quartal auf jeden Fall schon ein paar Steine umgedreht wissen. Ja,
und dann ist natürlich die große Frage, kann Robert Schröder jetzt das so fortsetzen, was er ganz am Anfang so gezeigt hat, jetzt zu diesem zarten Aufwärtstrend vor dem Winter? Ist das der Robert Schröder-Fußball, wo wir wieder hinkommen? Dass wir die Überzeugung haben, das ist der potenzielle Aufstiegstrainer im nächsten Jahr oder ist das nicht? Ich glaube, das ist auch die große Frage, unter der diese Rückrunde wahrscheinlich stehen wird.
Ja, absolut. Hängt halt wahrscheinlich auch viel von dem ganzen Personal ab. Also der Fußball von Robert Schröder lebt halt auch von starken Außenspielern. Wenn du dann mit Serhat Bolat und Fabrice Hartmann eigentlich 2 hast, die da in dieser Liga ganz weit oben irgendwo einzuordnen sind, wahrscheinlich beide auf ihren Seiten so in den Top 3, aber beide halt selten fit sind, dann ja, fällt das ganze Ding.
Also es ist schon spannend, aber ja, wir haben es ja auseinanderklamüsert, warum jetzt nicht noch einer gekommen ist. Man muss es letztendlich auch immer alles bezahlen können. Das, glaube ich, darauf kann man es auch unterbrechen. Was bleibt noch zu sagen? Nach Erfurt käme nächste Woche ein trickreiches Auswärtsspiel in Luckenwalde, spielen nämlich auch einen guten Ball.
Ja, das stimmt.
Ein schönes, kleines, enges Stadion. Letzte Saison war ich da und es gab ein ganz grauenvolles 1:1. Ich glaube, mit das schlechteste Spiel der Saison. Marc Zimmermann danach, ja, nicht neuer Auer-Trainer, war ja auch mal kurz in der Verlosung, ziemlich konsterniert. Ich gehe aber, wie gesagt, wenn ich so auf meine Temperatur vorher sage, könnte ich mir gut vorstellen, dass das wieder ausfällt und dann werden wir uns wahrscheinlich danach irgendwie mit etwas Abstand darüber sprechen, was gegen Erfurt passiert ist und was dann so bereitsteht. Wenn ich mich nicht ganz täusche, kommt dann Greifswald nach Halle. Oh je. Warte, Achtung, wir recherchieren live.
Ich hoffe natürlich,
erzähl mal irgendwas.
Ich hoffe natürlich erstmal, dass Luckenwalde stattfindet, weil ich dann die Ehre hätte, diesmal dorthin zu fahren. Dann könnte ich das, ich glaube, Werner Seelenbinder Stadion heißt das, auch von meinem, Groundhopping.
Wirklich ein nettes Stadion.
Mappe, die es nicht
sehr
gibt,
netter.
Streichen.
Ja. Ja, Greifswald, das war nämlich das letzte der 6 gewonnenen Spiele, wo wir alle gedacht haben, jetzt kommt der Durchmarsch.
Wer soll den HFC noch stoppen?
Ja.
Und der HFC hat sich dann selbst gestoppt. So, aber gut, das haben wir schon oft genug ausklammert.
Also vielleicht sprechen wir dann nach Luckenwalde vor Greifswald oder wir sprechen nach Erfurt vor Greifswald und hoffen auf den Frühling und hoffen auf gute Arbeit der Polizei und hoffen, dass ihr uns gerne gehört habt. Ich sage es gerne nochmal, gebt uns gerne Feedback bei Spotify, liked uns und ratet uns und empfehlt uns weiter, erzählt der Oma davon, haltet ihr das Handy ans Ohr und wir hören uns dann wieder. Und
vielleicht nochmal kurz eingeworfen, da Fabian ja vorhin schon die Mail erwähnt hat.
Also,
sport.redaktion@mz.de.
Wenn Julius schon mal nicht da ist, können wir es auch mal richtig erzählen.
Genau, ne? Dann muss keiner nachfragen, wie die Mail nun wirklich ist. Da könnt ihr uns gerne Feedback
hinsenden. Wir freuen uns über jede Lesermail.
Gut. Ausschließlich positiv natürlich.
Und dann sehen wir uns Samstag im Stadion.
Ciao, ciao.
Bis dahin. Ciao.
Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.